Ich habe einen Freund, der, ja, ein langjähriger Freund schon, der verabschiedete mich immer mit der sogenannten Formulierung, also so, wie manche sagen, so mach's gut, Alter, bis zum nächsten Mal, hau rein, Kumpel, oder irgendwie so, sagte er immer, Hartmut, pass auf dich auf. Und ich habe gedacht, das wäre ein Schnack. Ich habe immer gedacht, was sagt er da? Ja, pass auf dich auf, das ist genauso wie hau rein. Ja? Aber irgendwann bin ich mal im Timotheusbrief gelandet und da steht 1. Timotheus 4, Vers 16, hab Acht auf dich selbst. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja genau das, was der immer sagt. Pass auf dich auf, ja, hab Acht auf dich selbst, sagt Paulus da an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und man muss sich da mal fragen, was sagt er damit? Dann geht's weiter, hab Acht auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Also eine ganz tolle Verheißung. Wir haben eben so ein Lied gesungen, so für die Ewigkeit und so weiter. Also ehrlich gesagt, das, früher habe ich immer gedacht, Ewigkeit ist so lange weg, aber ehrlich, das ist nicht mehr so weit. Und ich freue mich drauf. Das ist wie wenn ich jogge, ja, und dann sehe ich, wenn ich einmal um die Alster laufe und dann habe ich so einen Chip am Schuh. Einmal im Jahr gibt es Alsterlauf in Hamburg, habe ich so einen Chip am Schuh und dann können die dann irgendwie so über Induktionsmessungen da sehen, wo ich gerade bin. Und wenn ich da ankomme, dann heißt das, Herr Knorr ist auch im Ziel eingelaufen. Und dann steht da meine Frau und meine wunderschöne Tochter und sie jubeln und sie machen die Fotos und so weiter. Und ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr mal in Hamburg wart, aber wenn ihr so die Mönckebergstraße runterlauft, so eine große Straße, dann ist da ja richtig was los. Tausende von Menschen, die stehen dann im Zieleinlauf. Und die jubeln, dass ich da ankomme. Und da läuft mir dann eine Gänsehaut runter, da denke ich, Herr, so stelle ich mir das vor, wenn es in den Himmel geht. Dann seid ihr alle da, ja, vielleicht auch nicht, also mal gucken, wenn ich vor euch gehe, ja, aber, und steht dann links und rechts und sagt, Mensch, super, dass du da bist, dass du angekommen bist. Und es geht nicht nur darum, Leute, dass wir loslaufen, viele machen schon nach der ersten Runde schlapp, weil sich die Kräfte nicht richtig einteilen, sondern dass ich auf mich aufpasse, dass ich auch ankomme. Man kann auch, wenn man älter ist, noch richtig dummes Zeug machen, wisst ihr das? Manche schießen sich ihre ganze Karriere, ihr ganzes Leben, ihr gutes Image, alles, was sie aufgebaut haben, am Ende noch kaputt. Ich sagte das gestern schon, wenn du älter wirst, wirst du entweder weiter oder du wirst ganz eng. Wenn du ganz eng wärst, manche Leute sind dann so ganz vergnatscht und vergrätzt und alles nicht mehr gut und Jugend von heute und so weiter. Wisst ihr, Gott hat mit jeder Generation seine Geschichte geschrieben. Und ich habe mich entschlossen mit meiner Frau, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, wir wollen im Herzen weiter werden. Und wir wollen auch auf uns aufpassen, dass wir ankommen. Hab Acht auf dich selbst. Ist das ein Thema für uns? Das ist ein Thema gewesen für Timotheus und Paulus betont das so. Und interessant ist, dass in der Apostelgeschichte 20, Vers 28, er nochmal die gleiche Formulierung benutzt. Da geht es aber nicht um eine Einzelperson, sondern da geht es um eine Gemeindeleitung. Hab Acht auf euch selbst, nicht auf dich selbst, sondern auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das heißt, bevor ich auf die Herde gucke, müssen wir auch als Verantwortliche darauf gucken, dass es uns gut geht und dass wir den Dienst auch so machen, dass wir nicht irgendwann schlapp machen oder, sagen wir mal, richtig einen Crash auch verursachen. Diese Sätze sagen mir, dass es nicht nur ein Augenmerk geben darf. Es geht also nicht nur um die, die auf mich hören, in dem Fall ihr jetzt, und jeder hat so seinen Wirkungskreis und Radius, wo er Einfluss nimmt, sondern vor allem auch um mich selbst. Wir wollen mal auf uns selbst gucken. Das ist eine Predigt für dich selbst, zur Selbstbeobachtung. Okay, ein kleiner Satzteil und ein riesiges Thema. Und ich glaube, es liegt eine Kraftquelle darin, wenn wir uns selbst in den Griff kriegen. Den Menschen zu bändigen ist ja gar nicht so einfach. Wenn Gott uns erstmal einfängt und uns zur Vernunft bringt, dann ist schon viel passiert, ja? Und wenn man dann noch die richtige Frau heiratet und die einen auch immer wieder einfängt und runterbringt und so weiter. Also meine Frau hat eine Begabung, echt. Ohne Selbstführung scheitert jeder Versuch, andere Menschen auf gute Weise zu begleiten und zu führen. Zunächst mal ist der Fokus jetzt auf uns gerichtet, das ist ein Bibelwort, etwas, was Gott am Herzen liegt. Selbstachtsam sein ist ein total aktuelles Thema, auch in anderen Bezügen. Also nicht nur im christlichen Kontext. Manche kommen da vom Buddhismus her oder es gibt diesen dänischen Lebensstil, sagte ich gestern schon, Leb Hücke. Wusste ich auch nicht, was das ist. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt so, Hücke, sei entspannt, relaxed. Back mal einen Kuchen. Ja, die Leute verlernen das, sowas zu machen. Die hechten durch das Leben und merken gar nicht, wie sie auspumpen. Und da landen so viele Leute dann bei irgendwelchen Beratern, die ihnen helfen müssen, ja einfach mal durchzuatmen. Was machst du denn gerne? Ich habe schon lange nicht mehr gefragt. Ach so, geh mal in die Badeanstalt. Wie ist das früher? Badeanstalt, Schwimmbad. Ja. Also ihr merkt schon, so meine Altersgruppe, das ist ein Thema, was mich auch selbstachtsam leben. Ein ganz aktuelles Thema, Entschleunigung. Man spricht von Entschleunigung, ja. Sabbatorientiert war für mich auch ein, dachte, das ist katholisch irgendwie. Ja, bis ich, also auch heute, auch in der Pastorenausbildung, Jürgen weiß das, sage, Leute, ihr müsst einen sabbatorientierten Kalender führen. Ich sage euch noch, was das bedeutet. Entschleunigt. Der Sonntag ist das Schwungrad für die neue Woche. Insofern seid ihr in der richtigen Veranstaltung. Greifen wir mal diesen Gedanken auf. Wie kann ich für mich selbst Verantwortung übernehmen? Wie kann ich auf mich selbst achten? So wie Paulus es hier sagt. Und das auch übertragen auf eine Gruppe. Ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren ungefähr ein Buch gelesen von Thomas Harry, heißt er. Der Titel ist Von der Kunst, sich selbst zu führen. Und manche der Gedanken, die ich hier weitergebe, die kommt eben auch, sag ich mal, bauen auch auf seine Gedanken auf, weil er das sehr schön also durchdrungen hat, dieses Thema, und sich damit auseinandergesetzt hat. Auch ein Leiter, ein Schweizer, der hat bis zur Erschöpfung gearbeitet und dann hat er gemerkt, so geht das nicht und Gott hat ihn da rausgenommen. Und er musste anfangen, sein Leben neu aufzustellen. Und es gibt auch so einen christlichen Aktivismus, auch in Gemeinden. Ja? Wo stehen wir da? Und es ist wichtig, dass wir ankommen, Leute. Es bringt doch nichts, wenn wir nur anfangen. Und wenn wir dann irgendwo scheitern, nach den ersten Metern oder auch auf der Hälfte oder auch ganz zum Schluss noch. Es geht darum, den Lauf, sagt die Bibel, zu vollenden. Und ich freue mich da drauf, ja, und ich möchte da dranbleiben und ich möchte auf mein Leben gucken und sagen, wo muss ich Dinge korrigieren? Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Zur Selbstleitung gehören 4 verschiedene Aspekte, 4 Stichworte und die werde ich ein bisschen ausführen. Das erste ist, ich muss die Verantwortung für mich selbst übernehmen. Es ist niemand anders für dich verantwortlich, zunächst mal, als in erster Linie du selbst. Nicht der andere muss und der andere sollte, sondern ich übernehme Verantwortung für mein Leben, egal wo ich herkomme. Nicht die anderen, sondern ich selbst bin für mein Leben, auch für meine Entwicklung oder auch für meinen Stillstand, für meine Entscheidung und meinen Lebensstil verantwortlich. Und es gibt heute so die Tendenz, oder ich beobachte das, dass immer wieder, dass Menschen das gerne wegschieben. Die Schuld für ihren Lebensstand woanders suchen. Ja, ja, und ich musste ja und meine Eltern und mein Elternhaus. Und es gibt ja auch ganz schwierige Startbedingungen. Wir fangen nicht alle gleich an. Das ist richtig. Manche gehen richtig mit einem Paket ins Leben. Und trotzdem muss ich anfangen, aus diesem Paket was zu machen. Und da können manche mehr draus machen und andere weniger. Aber das enthebt uns nicht von unserer Verantwortung für uns selbst. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen von Abraham Lincoln, US-Präsident, 1861 bis 1865. Und ich zitiere mal, da heißt es, Abraham Lincoln sprach einmal mit einem Mann. Nach dem Gespräch sprach er mit seinem Berater und sagte zu seinem Berater, ich mag den Mann nicht. Er sieht schlecht aus. Und sein Berater sagte zu ihm, aber was kann ein Mann denn für sein Gesicht? Ja, der kann doch nichts für sein Gesicht. Und Lincoln antwortete, doch jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er die 40 überschritten hat. Und erst habe ich gedacht, ja, ist ja Quatsch irgendwie, ne? Was soll das? Ne? Aber es geht hier sicher nicht um die Länge der Nase oder um irgendwas, also sagen wir vom äußeren, von der äußeren Gestalt des Gesichts, sondern die Frage ist, welcher Ausdruck liegt auf deinem Gesicht? Menschen machen ja eine Atmosphäre. Es gibt Leute, denen weichst du lieber aus. Ja? dann weißt du genau, wenn du denen begegnest. Und das ist auch schon in ihr Gesicht geschrieben irgendwie. Also jetzt gibt es nur Gemoser, jetzt gibt es nur Gemecker. Ja? Und die sind schon auf Krawall gebürstet, bevor die überhaupt hier reinkommen. Das Beste ist, du kommst hier morgens her und sagst, wen, oder auch nachmittags, wen kann ich heute glücklich machen? Und dann wirst du ganz anderen Ausdruck haben. Du wirst fröhlich auf Menschen zu, weil sie will sie ja glücklich machen. Und so stellt Gott sich das, glaube ich, auch vor. Ja? Es geht nicht um meine äußere Gestalt, aber es geht um das Spiegelbild der Seele. Drücke ich Lebensfreude aus? Jeder kann auch mal schlecht drauf sein, das ist okay, finde ich. Ja? Aber ist Verbitterung in meinem Leben das Element, dann wird sich das über mein Gesicht niederschlagen. Und ich sage nochmal, Leute, ich habe ja auch mit vielen Menschen zu tun, auch die mit einer schwierigen Geschichte starten. Ich habe da ganz viel Verständnis für. Aber das heißt nicht, weil das so war, deswegen darf ich so als Stinkstiefel durchs Leben laufen und jeden anpupen. Das darfst du bis 40, aber dann muss wirklich Schluss sein. Du musst mal irgendwann, musst du dir mal sagen, so jetzt habe ich diese Schallplatte genug gespielt. Wisst ihr, was eine Schallplatte ist? Ich muss das ja mal ein bisschen erklären. Eine CD, die eiert, ja? Der Player läuft nicht mehr richtig. Mit 40 verrät unser Gesicht, und die 40 ist keine magische Grenze jetzt, aber je älter ich werde, desto mehr entscheidet sich, in welche Richtung mein Leben steuert. Und die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich? Und ich glaube, das sind wir. Allein ich bin verantwortlich, dass ich diese Dinge bearbeite. Und ich habe ja auch mit Pastoren zu tun und Pastorenausbildung und so. Ich weiß von einem, der sagte mal zu mir, ich habe da Jahre rumgemacht, was meine Eltern alles an mir verschuldet haben. Und irgendwann, sagt er, bin ich drauf gekommen, so geht's nicht weiter. Das tut mir nicht gut. Ja, das beeinträchtigt mich. Das ist auch nicht gut für meine Familie, für meine Ehe und so weiter. Und dann sagt er, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen Zettel genommen und ich habe all die Punkte, die Anklagen aufgeschrieben. Und dann bin ich in den Wald gegangen und habe Gottesdienst gefeiert, habe eine Schaufel mitgenommen und habe das unter einer bestimmten Tanne beerdigt. Und ist er wiedergekommen und das lag da. Ich habe sowas auch mal gemacht. Ich habe es mal aufgeschrieben, was ich schlecht unter die Füße kriegen konnte. So, ja? Und da habe ich mir einen Schredder gekauft. Ich bin nicht in den Wald gegangen, ich habe mir einen Schredder gekauft. So. Bei Stables gibt es sowas zu kaufen. Ja? Es gibt so welche, die so zzz, bumm, zzz, bumm. Kennt ihr das Geräusch? Und dann gibt es noch welche, die machen so zzz. Also die schreddern auch noch schräg, dass man es nicht wieder zusammenkleben kann hinterher. Hast du mal so eine Bilanz gezogen, eine Lebensbeichte abgelegt? Ich weiß, als ich damals zum Glauben kam, ey, das war richtig schlimm. Also ich hatte viele Sachen da, allein die geklauten Gegenstände, die alle bei mir zu Hause waren. Das ist alles wieder hochgekommen. Die ganzen Disco-Gläser, die ich habe mitgeben lassen. Jetzt gehen wir da hin, gib die mal alle zurück. Das ist ja nicht gerade aufbauend. Aber damals bin ich zu einem Baptistenpastor, ja, und er hat zu mir gesagt, Hartmut, schreib mal all deine Sünden auf. Dann habe ich das alles aufgeschrieben und dann bin ich zu ihm. Ich habe mich geschämt, das vorzulesen, ganz ehrlich. Aber als ich da rauskam, da war ich sowas von frei. Es hat mich nie wieder eingeholt. Nun muss vielleicht nicht jeder so etwas machen, aber du musst mal überlegen, was holt dich ständig wieder ein und für was hast du noch nicht die Verantwortung übernommen. Auch in Bezug auf Schuld, die andere in deinem Leben verursacht haben. Da bist du für zuständig, für deine Charakterbildung, für deine Lebenseinstellung. Das kann dir niemand abnehmen, auch der Pastor nicht. Der kann zwar sowas anregen wie ich jetzt und dann holt man sich einen Besucher, der sagt das mal, das ist ja einfacher, ich bin ja nachher wieder weg, ja. Aber dann musst du nach Hause gehen und musst dich mal hinsetzen und sagen, ja Herr, das hast du heute angesprochen und das beerdige ich heute. Selbstverantwortung. Ein Psychotherapeut mit Namen Viktor Frankl, der die Logotherapie begründet hat, der hat immer gesagt, heute ist der erste Tag deines restlichen Lebens. Und er saß im KZ und hat bestimmt Schweres erlebt, aber hat gesagt, was hindert dich daran, heute zu sagen, ab heute läuft's anders? Das liegt in deiner Verantwortung. Das kann niemand dir abnehmen. Wir können mit dir reden, Ja, du kannst auch in Seelsorge gehen und so, kannst alles machen. Du kannst auch ganz viel Geld ausgeben von einem Psychotherapeuten zum anderen. Aber entscheidend tust du das letztlich in deinem Herzen, ob du das Ding mal loswirst. Das geht eigentlich relativ gut. Hab Acht auf dich selbst. Dazu gehört die Selbstverantwortung. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen. Adolf Schlatter, ein Schweizer Theologe, hat einmal gesagt, die Gnade beruhigt und bewegt uns. Die Gnade beruhigt und sie bewegt uns. Wehe, sie bewegt uns, ohne zu beruhigen. Was passiert nämlich dann? Dann kommt frommer Kampf zustande. Ja? Sind wir nur bewegt und der Friede Gottes kann unser Herz nicht erfüllen. Und wehe, sie beruhigt uns, ohne zu bewegen. Das ist das Gegenstück dazu. Das ist dann vergeudete Gnade eigentlich. Und ich mag diesen Satz wirklich gerne. Gott hat den Menschen zu verantwortlichem Handeln befähigt und beauftragt. Schon in der Schöpfungsgeschichte hat Gott dem Menschen einen Auftrag gegeben, seine Welt um ihn herum zu bebauen und zu bewahren, Neues hervorzubringen. Und das bezieht sich auch auf unser Leben, auf unser Vermögen. Und der Mensch sollte auch den Tieren und anderen Dingen Namen geben, also Benennungen aussprechen, ihnen damit einen Platz zuweisen, auch etwas zu ordnen. Und das Gleiche ist auch, das kannst du machen. Das ist nicht etwas, was übernatürliche Befähigung ist, sondern du triffst Entscheidungen und lebst damit, auch heute schon. Gott sprach zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war wie ein großer Lebensbogen über seinem Leben. Was für eine Berufung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Es war wie ein Leitvers, der mit ihm ging und er hat ja ganz viel auch Umwege gemacht und so weiter. Aber das sagt etwas über Sinn und Zweck unseres Lebens oder seines Lebens. Und ich glaube, dieser Leitvers steht auch über unserem Leben. Gott sagt, ich will dich segnen. Du sollst das irgendwie hinter dir lassen können. Du sollst frei sein an der Stelle. Und dann kannst du auch ein Segen sein. Das betrifft dann die, die dich hören, um das nochmal auf dieses Wort zu beziehen. Ich habe auch so persönliche Leitverse für mein Leben. Der erste Leitvers, das sind drei Stück, die sind mir präsent. Die bedeuten mir etwas. Die geben mir Richtung. Die geben mir Anhaltspunkt. Der erste Vers ist, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist mein Taufvers. Finde ich echt klasse. Also es ist eine Proklamation. Ja? Was tue ich eigentlich auf dieser Erde? Ich glaube. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Orientierung. Das ist wie dieser Leitvers, der über Abrahams Leben stand. Und vielleicht überleg dir mal, was ist wirklich bedeutsam? Was für ein Vers steht über deinem Leben. Und dann hat mein Vater mir, als ich mich bekehrte, eine Bibel geschenkt und schrieb vornherein auf die erste Seite, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Das hat mich gefreut. Die Bibel habe ich noch heute. Es ist noch immer meine Lesebibel. Ich meine, es ist Luther 78 oder irgendwie sowas, ist schon ein bisschen länger her, ja, aber Wort Gottes. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß dann immer, wenn ich die aufschlage, da steht oben rechts oder unten links, ich kann mich so schlecht umgewöhnen. Weil ich überall Markierungen gemacht habe und so weiter. Ja. Ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Ein Wort, das Gott über Josuas Leben geschrieben hat. Und der hat ja nun wirklich eine schwere Nachfolge angetreten, so als Jüngerer das Volk zu führen. Ja. Das war seine Berufung. Ich habe dann nicht weitergelesen. Mit dem zweiten Teil konnte ich nicht so viel anfangen. Da steht nämlich, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Also für mich war alles neu. Grauen und Entsetzen im Reich Gottes gab es gar nicht. Bis ich so meine ersten Erfahrungen gemacht habe und wo ich dachte, ja genau so ist das. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich das Buch Josua durchgelesen. Da gibt es nämlich noch ein großes Josua-Wort. Das heißt, erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Das hat er nach 24 Jahren, glaube ich, dann dem Volk vorgelegt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und dann habe ich meine letzte Seite in der Bibel aufgeschlagen und habe mir genau das Wort da reingeschrieben. Das leitet mich. Zwischen diesen beiden Versen bewegt sich mein Leben. Und das hilft mir auch in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, wo ich herausgefordert bin, wo ich nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und dann unser Trauvers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. und das andere wird euch alles dazugegeben. Wir haben mit ganz einfachen Verhältnissen angefangen. Ich hatte Schulden aus meinem alten Leben, hat meine Frau alles mitgetragen. Muss ich erstmal abstottern, jahrelang. Ja? Und die Pastorengehälter waren auch nicht so üppig und Geld verdienen kannst du da ja auch nicht groß. Dann mit Familie. Aber Gott hat sich ganz treu dazugestellt und uns geht es heute so gut, Leute. Ich meine, wir sind nicht reich, aber arm sind wir auch nicht. Wir sind so reich beschenkt. Und wir haben genug. Und ich bin total dankbar, weil dieses Wort sich auch dann in unserem Leben erfüllt hat. Ein Leitvers sagt mir, was ist wichtig. Es verdichtet, es bringt auf den Punkt. Selbstverantwortung. Hab Acht auf dich selbst. Der zweite Bereich der Verantwortung für mich selbst ist die Selbstklärung. Alles mit Selbst heute. Ja, ganz einfach zu merken. Selbstklärung, was heißt das? Es meint, ich muss Sorge dafür tragen, dass mich meine Vergangenheit nicht ständig negativ einholt und ich in geklärten Verhältnissen lebe, soweit das in meiner Hand liegt. Nicht alles können wir immer klären. Ja, ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergebung kommt aus der Rechtssprache. Da hat jemand einen Titel. Ja, oder ich habe einen Titel gegen jemand anders, den kann ich jederzeit rausholen und sagen, du stehst in meiner Schuld. Wenn ich vergebe, sagt auch das Wort, wenn ich das trenne mal von den Silben, vergeben. Ich gebe etwas weg, was ich habe. Und was hast du dann noch? Nichts mehr. So, das ist Vergebung. Manche sagen, ja, du musst dich versöhnen und wir müssen reden zusammen und zusammen sprechen. Alles. Das mag ja vielleicht sein, aber Vergebung ist eine total einseitige Sache. Christus, Gott hat uns vergeben in Christus, als wir noch seine Feinde waren. Hat er einfach gemacht, der hat dich gar nicht gefragt. Der hat einfach gesagt, ich vergebe dir. Und jetzt kannst du sagen, Dankeschön, das ist aber nett. Er hat den Schuldbrief ans Kreuz geheftet, der gegen uns war. Ja, super, Gott hat uns vergeben, ob wir es annehmen, ist eine unsere Sache. Aber Gott will noch mehr als Vergebung, nämlich Versöhnung. Und Versöhnung kommt aus der Familiensprache. Ja, hier kommt der Grieche, die griechische, ja, kannst du mal nachgucken. Okay. Aus der Familiensprache. Und das meint Wiederherstellung einer Beziehung. Und dafür braucht es immer zwei. Ja? Gott will dir nicht nur vergeben haben und du sollst es annehmen, sondern Gott möchte in einer Beziehung mit dir stehen. Er will, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und deswegen heißt es, lasst euch, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese zwei Dinge gehören zusammen, aber manche Christen packen das so in, irgendwie so synonym, irgendwie austauschbar. Aber das sind andere Dinge, das sind verschiedene Aspekte. Ja? Und das meint, also das spielt rein in diesen Bereich Selbstklärung. Selbstklärung ist nicht nur ein punktuelles Ereignis, sondern eigentlich ein Prozess, in dem wir stehen. Es geht immer wieder darum, Klarheit zu gewinnen über verschiedene Fragen. Das ist nicht nur einmal so. Wir haben auch verschiedene Lebenssituationen. Ja? So als Single ist das anders, wie wenn verheiratet oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder man dann auch später wieder alleine lebt. Was soll ich, Herr? Was kann ich? Wie sieht Gott mich? Was möchte er von mir? Das sind Fragen, mit denen bin ich ständig unterwegs. Hab Acht auf dich selbst, heißt eigentlich auch, leb nicht oberflächlich, sondern stell dir mal diese Fragen. In den verschiedenen Phasen des Lebens. Und wenn ich das tue, dann befreit mich diese Selbstklärung auch von manchen Illusionen. Manche Leute sind ja mit Illusionen unterwegs, das ist ja einfach traumhaft. Also da wundere ich mich immer, wo die das hernehmen. Und der Herr hat dann dies gezeigt und das gezeigt und so. Oh, komisch, was der Herr alles zeigt, aber ja, ich höre mir das dann einfach auch an. Ja, und ich soll die Frau heiraten und hast du die gesehen, wie toll und was von der Frau und so weiter. Dann denke ich, Junge, du hast den Schuss noch nicht gehört. Du musst dich mal, sondern ich mache grundsätzlich keine Trauung mehr ohne EBK, also Ehebereitschaftskurs heißt das bei uns. Das ist richtig, also weil hinterher hast du die Leute ja auch da bei dir sitzen. Und besser, du hast sie vorher sitzen, denn sie wollen ja was von dir, sie wollen deine Dienstleistung, dass du sie traust. Dann sage ich, ja, aber das geht über die Hürde, 10-mal treffen und dann gehe ich richtig rein in die Themen. Wie sieht's denn aus mit Kohle? Wollt ihr ein Haus bauen? Wie ist mit Kindern? Wie ist mit Sexualität? Und all diesen Sachen, da werden die Themen auf den Tisch gepackt. Das kann doch nicht sein, Leute, dass man nach Südamerika fährt in eine Urlaubsreise und dann nach 6 oder 8 Wochen mit einer Frau wiederkommt, die kein Wort Deutsch spricht und kulturell ganz woanders ist. Das kann nicht gut gehen. Das, gerade wenn so gemischt kulturelle Ehen, ja, da sind so viele Zusatzthemen auch noch. Da heiratet eine deutsche Frau einen Afrikaner und dann ruft die Mutter an und sagt, hier, der Onkel ist irgendwie verunglückt, der hatte einen Unfall. Und dann heißt es auf einmal, ja, wir müssen jetzt unser Geld dahin schicken. Und dann sagt die Frau, das Geld habe ich verdient. Das ist mein Geld, ja, das ist kulturell bedingt. Ja, hier, was wir verdient haben, gehört uns. Da gehört das der Familie. Da heißt es auch nicht, ich studiere, sondern wir studieren. Und da hängen 15 Leute ran, die leben alle nachher von dem einen Studenten, der eine Anstellung hat. Das ist ganz andere Verhältnisse als hier. Du kannst auch nicht sagen, nee, ich nehme dich nicht auf. Da hast du dann 3, 4 Verwandte in deinem Wohnzimmer, die übernachten da. Und solche Dinge, die, ja, wenn jemand verliebt ist, also dann gibt es keine Halt mehr, Leute. Das ist ganz schwierig. Übernimm Verantwortung, klär das für dich. Ja? Sag ich was Verkehrtes? Ich fasse mal anders zusammen. Also für mich ist eines der wichtigsten Eigenschaften, auch für uns als Pastoren, selbstreflektiert durchs Leben zu gehen. Wer das nicht kann, der läuft gegen jede Wand. Und es gibt Typen, die sind ständig irgendwie dem Chaos ausgesetzt. Und das kommt daher, weil sie sich bestimmte Fragen nicht stellen, sich nicht auseinandersetzen. Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Das ist ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Selbstklärung ist eine permanente Lebensaufgabe. Zum Beispiel mal zu klären, was kann ich eigentlich und was nicht. Selbstklärung meiner Gaben und Stärken. Ja? Manche machen da lange dran rum, wozu bin ich berufen und so weiter. Ich sag mal so, das, was dir Spaß macht. Früher gab es ja die Lehre so, alles, was Spaß macht, ist verdächtig. Ach, das ist alles Käse, Leute, echt. Ich mache heute die Dinge, die mir richtig Spaß machen. Und ich erlebe, dass Gott das segnet. Ja, warum auch? Ja, warum sollte Gott mir eine Gabe geben, die dann keinen Spaß machen darf? Und die ich auch nicht einsetzen darf? Weil ja, eventuell könnte das ja in eine falsche Richtung laufen. Ja, ich muss erstmal Demut lernen. Und dann muss die Gabe auch zur Aufgabe kommen. Was haben Mitmenschen von meiner Gabe? Es gibt Leute, die sind ganz toll talentiert, aber die geben es nicht weiter. Und die Frage ist immer, was haben die anderen davon, dass ich so talentiert bin? Es geht ja nicht nur um mich, um meine Selbstverwirklichung, sondern entwickle auch mal dein Potenzial für das Reich Gottes, für Gottes Sache. Wir singen doch auch solche Lieder. Mein ganzes Leben für dich und alles will ich dir weihen und so. Das singen wir ja schon seit Jahrzehnten. Das Problem ist immer, wenn wir zu breit begabt sind, ja. Also wenn wir 20 Gaben haben und alles gut können, dann wird es schwierig. Dann braucht man Beratung und einen Coach. Dann sage ich, ja, das musst du machen und das darfst du nicht machen oder so. Also mir macht auch ganz viel Spaß. Ich muss immer wieder mich lösen. Ich muss auch mal die Frage stellen für mich in diesem Selbstklärungsprozess. Hartmut, was willst du eigentlich lassen? Und das fällt mir echt total schwer. Ich könnte noch 20 Sachen machen. Ich liebe Gemeinde und ich könnte noch in 5 Gemeinden arbeiten und so weiter. Aber dann hänge ich zu Hause auf dem Sofa und dann sagt meine Frau, du, es ist mal wieder Selbstklärung dran. Vielleicht machst du zu viel, Schatz. Und dann weiß ich eigentlich, sie hat recht, aber in dem Moment mag ich das nicht so gerne hören. Selbstklärung meiner Gaben, was kann ich, was kann ich nicht? Sei dem Wesentlichen auf der Spur. Und wisst ihr, das Elend beginnt immer da, wo wir etwas sein wollen, was wir eigentlich von Gott her gar nicht sind. Also wenn du unbedingt Pastor werden willst, obwohl du keine Berufung dafür hast, dann Pastor, ich wollte nicht Pastor werden, ich sollte Pastor werden. Durch eine Berufung Gottes. Und da habe ich manchmal dran gelitten und dann habe ich mich damit versöhnt. Und jetzt finde ich es auch ganz cool, ehrlich gesagt. Ist auch schön, es gibt ja sehr schöne Seiten des Dienstes auch, ja. Aber wenn, ich habe das oft beobachtet, wenn Leute was werden wollen und manche sind so geil auf so einen Titel. Ich weiß gar nicht, warum man da so hinterher sein kann. Ich meine, schwierig. Ich habe meinen Ausweis noch nie gebraucht. Ehrlich, ich habe einen BFP-Ausweis und so, ich bin Pastor. Aber ich war Pastor und ich bin Pastor und ich, auch wenn ich den Ausweis abgebe, dann werde ich immer noch Pastor sein, ja. Wo will ich aber etwas sein, was ich gar nicht bin? Und nur mal so als Beispiel, das ist jetzt nicht eure Dimension, aber so, ich begleite dann einen jüngeren Pastor und der steigt ein mit Feuereifer in Gemeinde und ganz toll irgendwie und die sitzen irgendwo im Hinterhof in Süddeutschland so und dann hat er die Vision, wir bauen. Ja, so 40 Leute und bauen und dann guckt man sich die Gruppe an und denkt, naja, sportlich und so, ja, wir haben den Glauben dafür, kennt ja all diese Aussagen, echt. So, wir haben den Glauben dafür und manchmal geht es ja auch gut. Und dann lässt man ihn gewähren und dann baut er da aber ein Gemeindezentrum, Leute, ey, Millionenprojekt, ne, mit 40 Leuten. Dann guckst du die ganze soziale Schichtung an und denkst, wo soll das Geld herkommen? Die Hälfte davon verdient noch gar nichts. Ja, und dann noch das Gehalt von dem Pastor soll ja auch noch bezahlt werden. Und dann geht das ganze Ding kapeister. Und dann steht er da und sagt, Hartmut, gib mir eine neue Chance. Ich war ja Sekretär, also ich hatte auch die Personalverantwortung für all diese Pastoren. Und dann sitzt er da und sagt, gib mir eine neue Chance. Und ich denke, eigentlich hast du es vergeigt. Echt, du hast dir nichts sagen lassen, du warst nicht selbst reflektiert. Ne? Da ist was nicht geklärt. Okay, und dann bringe ich das in den Vorstand und sage meinem Vorstandskollegen, ach, gib ihm die Chance und das wert und so weiter. Ja, wer bezahlt die ganze Chose? Oh, ja, naja, gut, okay. Und dann kriegt er eine neue Gemeinde und dann macht er einen zweiten Anlauf. Ne? Und wieder das Gleiche. Wieder Bau und wieder Katastrophe. Und dann gucke ich da genauer hin und untersuche die ganze Sache und auch seine Familienherkunft ein bisschen und so. Da stellt sich raus, ja, wo kommt er her? Also es ist einer von zwei Brüdern. Der Papa ist Architekt, ein Stararchitekt. Der Bruder von ihm ist eingestiegen, in die gleichen Fußstapfen getreten. Ja? Und ist auch ein toller Architekt geworden. Und er nur Pastor. Und jetzt, um seinem Papa zu beweisen, dass er auch das drauf hat, zieht er die ganze Gemeinde mit in ein Bauprojekt und das nicht nur einmal, sondern ein zweites Mal, weil da eine offene, nicht geklärte Sache in seinem Herzen ist. Das ist nur ein Beispiel. Und da habe ich mich auch gefragt, Hartmut, wo benutzt du die Gemeinde für ungeklärte Dinge? Das müssen wir uns fragen. Ich gucke nicht nur in die Pastorenrichtung, sondern auch hier. Ja. Und das ist vielleicht nicht die Dimension, in der ihr unterwegs seid, aber auch unter Eheleuten kann das so sein. Der eine jagt den anderen und wenn man dahinter guckt, dann stellt man fest, das hat irgendwo seine Wurzeln, da ist irgendwo eine offene Sache und man versucht es irgendwie zu beweisen. Dann coache ich eine Frau, die hat 3 Ausbildungen gemacht, ehrlich, aber richtig intelligent, 40 Jahre und sie ist fertig und das ist immer noch nicht das. Und als ich mit ihr darüber spreche und da weiter reingehe, dann stellt man fest, warum hast du das eigentlich gemacht? Und da bricht sie zusammen und sagt, eigentlich, damit mein Vater einmal sagt, Kind, ich bin stolz auf dich. Kind, ich bin stolz auf dich. Was Worte ausmachen können. Mensch, wenn dieser eine Satz mal gekommen wäre, dann hätte sich da eine Wunde geschlossen und 40 Jahre Ausbildung und Investition, oder nicht 40 Jahre, aber vielleicht 20, 30 Jahre, ja. Und so könnt ihr das gut übertragen. Und dann frag dich mal, hinter was jagst du her? Musst du irgendwas sein, was du gar nicht bist? Versöhn dich doch damit. Nicht jeder muss ein Hauskreisleiter sein. Ehrlich nicht. Nicht jeder muss ein Lobpreissänger sein. Da ist es vielleicht am eindeutigsten. Wenn jemand nicht singen kann, dann nehmen wir ihn nicht. Ja? Aber manche wollen Leiter sein. Warum? Weil das bringt Anerkennung mit sich. Oder kann Anerkennung mit sich bringen, auch manchmal genau das Gegenteil. Das tut uns dann ganz gut und unserem Charakter. Selbstklärung meiner Gaben. Was kann ich? Was hat Gott mir gegeben? Und wo muss ich auch mal sagen, nein, das kann ich nicht. Und deswegen sage ich mal, mach eine Liste deiner Ungaben. So ein Wort gibt es gar nicht. Also, was du nicht kannst. Und das ist bei mir ganz klar. Ich kann überhaupt nicht malen oder zeichnen. Ehrlich, also bei mir. Und da kann man, sag mal, einen Mensch und ein Tier nur unterscheiden an der Anzahl der Beine. Aber ich kann, und da gibt es Leute, die nehmen ein Stift und ein Flipchart und machen 3 Striche und du erkennst, das wird ein Löwe. Also ich bin begeistert. Ja? Vieles kann man ja heute am Computer ausgleichen und so. Aber das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Und es gibt vielleicht auch Dinge, da bist du zu alt für, das musst du mal beerdigen. Echt? Dann sind die Dinge vorbei. Also das Baby kommt nicht mehr. Das ist ein schwieriges Thema. Aber wenn du das nicht zumachst, dieses Thema, wenn du da nicht die Selbstachtsamkeit oder auch die Fürsorge für dich selber an der Stelle mal übernimmst, dann rennst du mit einer offenen Wunde durch dieses Leben und dann sind Anklagen in deinem Herzen. Und da würde gerne einen Beitrag dazu leisten, dass du dir darüber mal Gedanken machst. Ich will niemand auch, sage ich mal, unangenehm damit berühren, aber ich muss Dinge mal beerdigen. Ich hatte immer den Wunsch, von Anfang an, ich habe mir immer vorgestellt, ich will mit meiner Frau mit dem Wohnwagen in Urlaub. Hey, das war ein Traum. Ich hätte mir vorstellen können, im Wohnwagen zu wohnen. Jedenfalls damals, ja. Und heute lachen wir manchmal darüber. Ich habe nie einen Wohnwagen besessen. Warum? Weil meine Frau es nicht wollte. Die ist immer mit mir in Urlaub gefahren, aber immer Ferienwohnung und irgendwas mit einem festen Dach über dem Kopf. Ja, hat richtig Spaß gemacht auch. Aber das musste ich mal beerdigen. Ein Wohnwagen wird in diesem Leben nicht mehr. Und trotzdem geht es mir gut. Ja, und irgendwann hatte ich auch mal beerdigt, dass wir ein Haus haben oder so. Und auf einmal hat Gott die Tür aufgemacht. Also manchmal ist das so, ne? Wie versöhne ich mich mit dem Gedanken, hier wurde mir ein Weg verwehrt, ein Chef hat den Daumen runter gemacht und die Tür ging nicht auf, sondern zu, meine Karriereentwicklung war nicht so. Kann ich dahinter mal einen Haken machen und sagen, ich versöhne mich damit? Du, dann wirst du ein befreiter Mensch, du wirst ein angenehmer Mensch. Es ist viel, viel schöner für dich selber, du schleppst die Last nicht mit dir rum. Und du lebst auch dieses Wort, hab Acht auf dich selbst, pass auf dich auf. Ja, ich lasse mal ein bisschen was auf, sonst wird hier alles zu lang. Das Dritte, nach Selbstverantwortung, Selbstklärung, kommt der dritte Bereich und das ist die Selbstleitung. Die Selbststeuerung könnte man auch sagen. Ich möchte, die Selbstachtsamkeit, Entschuldigung, das andere kommt dann später noch. Die Selbstfürsorge oder die Selbstachtsamkeit. Ich möchte so leben, dass ich ausgewogen und stimmig lebe, dass ich gesund bleibe und in dem mir gesetzten gesundheitlichen Rahmen kraftvoll mein Leben und meinen Dienst dauerhaft gestalten kann. Das ist Selbstfürsorge. Ich sorge dafür, dass der Tank meines Glaubens, meiner Seele und meiner Lebensenergie möglichst immer ausreichend gefüllt ist. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Jahre gehabt, wo ich 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet habe. Das war ganz normal. Ich finde es nicht gut. Ich habe es auch falsch geprägt. Es war so. Man war getriebener. Man wollte was erreichen. Und an manchen Stellen muss ich sagen, bin ich einfach mit halb leerem Herzen durch das Leben gegangen und habe versucht, meinen Dienst zu gestalten. Worauf soll sich diese Fürsorge der Selbstachtsamkeit auch richten? Zunächst mal auf ein von Gott ausgefülltes Inneres. Nichts ist schlimmer, als wenn wir mit einem hungrigen Herzen durch die Gegend laufen. Mein Beispiel ist immer so, also wenn ich nach Hamburg in die Stadt reinfahre und da gibt es ja, also es gibt ja traumhafte Bäcker, Leute. Der Geruch allein, der ist ja schon unbezahlbar. Das turnt ja richtig an und ist cool. Ja? Und dann gehe ich weiter und dann, ach, so eine richtig schöne Currywurst mit Pommes. Ja, kann mich auch anmachen. Und dann kommt die Fischbude. Und dann gibt es so ein schönes Bier. Und ich weiß nicht, was alles. Also alles wird mir zur Versuchung, wenn ich Hunger habe. Richtig? Deswegen der Tipp, iss dich vorher zu Hause satt. Und dann kommst du in die Stadt und dann denkst du, riecht cool, aber ich kann gerade nicht. Dann kommt die Currywurst, ja? Nee, ich bin so satt. Leute, und das kann man auf ganz viele Dinge beziehen. Wenn meine Seele versorgt ist, wenn es mir emotional gut geht, dann ist das eine ganz wichtige Ressource. Im Psalm 131, Vers 2 heißt das, fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele. Ich habe früher ein Lied gesungen, das hieß, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. So richtig vollgetankt, voll vom Heiligen Geist. Dann gehst du nach Hause. Und dann sind viele Versuchungen keine Versuchungen mehr, weil du so richtig satt bist. Aber wehe, du bist so mit halbgarer Seele unterwegs. Und unsere Seele braucht genauso Nahrung wie unser Bauch. Ja? Und da reicht das manchmal nicht, wenn ich alle paar Wochen mal in Gottesdienst gehe oder dann mal, was weiß ich, ich sage mal den geistlichen Keks von der Wand reiße in Form des Kalenderblatts. Das ist auch gut, aber es ist halt nur ein Keks. Ja. Ich brauche Zuspruch, ich brauche das Gefühl, ich bin gehalten. Und es ist auch so, man muss auch, sag ich mal, die Gegenwart Gottes in seinem Leben immer wieder suchen und erneuern. Denn das steht auch in der Bibel, suchet mich, sagt der Herr. Und ich habe mich manchmal gefragt, Herr, wieso denn, du bist doch da und so weiter. Aber dieses Gefühl der Gegenwart Gottes geht so schnell verloren im Alltagsgeschehen. Und das immer wieder zu suchen, Herr, wo bist du jetzt? Wo ist deine Nähe? Wo ist dein Friede, der mich einfach erfüllt? Wir haben ja früher diese Lehre von der Geistestaufe sehr stark gelehrt. Und ich meine, dass wir zu sehr auf so punktuelle Erlebnisse da gesetzt haben. Es geht darum, dass ich beständig mit Heiligen Geist erfüllt bin, dass mein Inneres richtig satt und zufrieden ist. Und dann geht es auch viel besser Selbstfürsorge. Und viele Leiter, viele Christen sind mit leerer Seele unterwegs. Es ist auch in der Beziehung so, also ich will noch mal ein Wort zu den Eheleuten sagen, gebt euch gemeinsam das, was ihr braucht. Manche verweigern sich konkret, auch sexuell, dann ist eine Verführbarkeit da. Auch Paulus greift solche Themen auf, ja, und sagt, gebt euch das gegenseitig. So hat Gott sich das gedacht. Die Frage ist zum Beispiel auch, ein ganz anderes Thema, was ist mit meinem Kalender? Wer füllt meinen Kalender? Das ist ein guter Indikator. Ja? Fülle ich meinen Kalender selber? Wenn ich das nicht tue, dann werden andere das für mich tun oder die Dynamik des Alters drückt sich in meinen Kalender rein und das wird einfach zwingend sein. Wie würde zum Beispiel mein Terminplan aussehen, wenn Gott das Sagen hätte? Wenn er die Prioritäten setzt und meine Blöcke da reinsetzt und sagt, guck mal, heute Morgen betest du mal 3 Stunden. Oh nee, ja, da habe ich überhaupt keine Zeit zu. Ja, ich habe heute Verpflichtungen, ich muss mich mit dem und dem treffen. Ja. Wie will Gott, dass ich meine Zeit verbringe? Und vor Jahren traf ich mal einen, in der Nähe von Limburg wohnt er, und er sagte zu mir, Hartmut, ich führe einen sabbatorientierten Kalender. Und da habe ich gedacht, ey, was meint der damit, sabbatorientierter Kalender? Ich konnte mit dem Sabbat sowieso nicht so viel anfangen. Ja. Und dann hat er gesagt, ich schreibe zuerst meinen Urlaub da rein, dann schreibe ich meine freien Zeiten rein, dann schreibe ich rein, wann ich Zeit mit Gott verbringe, dann schreibe ich rein, wann ich zu Hause bin, an welchen Abenden und Zeit mit meiner Familie verbringe und mit meinem Hund rausgehe. Und alles andere sind dann noch Blöcke, die andere füllen können. Und dann habe ich gemerkt, ja, also ich habe da viele Fehler gemacht. Ich habe dann immer geguckt hinterher, wie kriege ich denn jetzt so einen freien Tag da rein? Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber guckt mal meinen Google-Kalender an. Da hat meine Frau auch Zugriff drauf. Ich habe jetzt sogar 2 freie Tage. Ist richtig cool. Also ich mache euch mal den Vorschlag, setzt mal eure Pastoren 2 Tage pro Woche frei. Haben wir nicht abgesprochen. Die haben auch nicht gesagt, sag das mal, das wäre gut für uns. Ja? So 2 ganze freie Tage. Wisst ihr, dass sich das gut auswirken wird auf die Atmosphäre? Die kommen ja total geflasht und ausgeruht wieder. Die sehen gut aus, die Jungs. Und dann können sie euch auch entsprechend dienen. Also ihr müsst schon darauf achten, dass ihr nicht nur schaffe, schaffe und dann immer mehr rausquetschen, sondern dass man vom anderen Ansatz, was kann ich tun, damit es meinem Pastor gut geht, so richtig gut geht. Ich war neulich zur Beratung in einer Ältestenschaft und da haben sie gesagt, ja, man hat uns beigebracht als Älteste. Die Ältesten sind nur für einen Job da, nämlich darauf zu achten, dass es dem Pastor gut geht. Das ist unser Job. Und das ist ja ideal, ne? So ein Fürsorgekreis für mich, der keine andere Aufgabe hat, ja, als dass genügend Finanzen da sind und ja, bist mit deiner Familie auch unterwegs. Und darauf zu achten, dass die sich nicht überarbeiten, dass ihr sie mal nach Hause schickt. Und so mache ich das jetzt. Ich schreibe 2 freie Tage rein und das Erste, was ich reinschreibe, mein Urlaub. Also Urlaub ist heilige Zeit, da will ich auch niemand von euch sehen. Nee, ehrlich, manche verreisen dann ja auch noch mit anderen Christen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf. Ich habe zu meinen Kindern mal gesagt, also als sie auch sagten, ja, wir wollen den und den mitnehmen im Urlaub. Ich habe gesagt, weißt du, Christian, ich möchte mal mit Unterhose einfach durch die Wohnung laufen können im Urlaub, ohne dass ich ständig was Vernünftiges anhaben muss und jeder guckt, was ich sage. Und ich bin das ganze Jahr auf dem Präsentierteller. Und ich will einfach mal Daddel-Du machen. Ich will einfach mal schluffig rumlaufen. Auch mit Zugeständnis meiner Frau. Ja? Und dann geht es mir richtig gut. 3 Wochen Ibiza, Leute, abhängen am Strand. Das ist so cool. Und ich habe angefangen, also ihr müsst nicht denken, dass ich da Party mache und die ganze Zeit nur Uso saufe oder so. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr geklatscht habt, aber ich habe irgendwann angefangen, Cocktails zu mischen. Hat mir Spaß gemacht, echt so. Und die Kinder haben das unterstützt. Die haben mir so ein Eissack-Kleinerer geschenkt und so ein Shaker und so weiter. Jetzt gucke ich immer, wie andere das machen, hole mir dann irgendwelche Rezepte da aus dem Internet und so. Und dann haben wir Cocktailabend, meine Frau und ich. Und wenn die dann sagt, du, das hat richtig gut geschmeckt, das ist doch die dickste Belohnung, die irgendwie geht. Ja? Und das entspannt uns. Das entspannt uns. Und dann sind wir natürlich nicht alles nicht ohne Jesus, das ist doch ganz klar. Aber wir müssen dann Ausgleich reinkriegen. Der Kalender ist viel mehr als eine App. Der Kalender steuert dein Leben. Es gibt Leute, die können ohne auskommen. Das geht bei mir nicht, ja. Aber es geht darum, dass wir nicht anderen unseren Kalender überlassen. Ich muss mir von Zeit zu Zeit auch Rückzugsräume eintragen, sonst wird das nichts. Und ja, ich bin dran. Beziehungspflege, Selbstfürsorge, zum Beispiel die Frage, wer sind eigentlich meine Freunde? Manche denken ja, sie haben sonst wie viele Freunde. Hörte ich mal die Geschichte von einer Familie, ist der Mann gestorben und dann kam die Frau zum Pastor und hat gesagt, Pastor, wir wollen gerne die Beerdigung in der Gemeinde machen und so. Und dann gesagt, ja, was denkst du, wie viele Leute kommen? Oh, der hat so viele Freunde, gib uns mal den größten Raum, ja. Den brauchen wir. Und er sagt, das war peinlich. Da saßen nachher 5 Leute zur Beerdigung in diesem großen Raum. Ja, du hast viel weniger Leute, die zu deiner Beerdigung kommen, als du vermutest. Aber die Frage ist, wer sind deine wirklichen Freunde? Ich meine jetzt nicht Facebook-Freunde. Da war ich auch schon an die 2000, aber ich habe mich verabschiedet. Weil ich glaube, das ist nicht evangeliumsgemäß. Aber das ist eine andere Predigt, komme ich dann nochmal wieder. Ja. Weil so, schaut her, ich hab's, ich bin's und je mehr Likes, desto besser. Und die Bibel sagt eigentlich genau das Gegenteil. Du sollst dich selbst verleugnen und du sollst dich nicht ständig selbst inszenieren. Und das ist eine Gefahr. Ja. Das sind keine Freundschaften. Die Anzahl der Leute, die wir kennen, entspricht nicht der Anzahl der echten Freunde, die wir tatsächlich haben. Und ich habe angefangen, meine Beziehung zu sortieren. Ich habe auch angefangen, Beziehungen einfach mal zu beenden. Jetzt nicht im Sinne von, ich mag dich nicht mehr und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern im Sinne von, was tut mir gut? Wer tut mir gut, wenn ich mit Menschen zusammen bin? Und ich kann gar nicht 30 Freunde haben, die kann ich nicht bedienen. Ja? Dann habe ich ganz viele Bekannte. Nimm mal deine Beziehung regelmäßig unter die Lupe. Mit wem umgebe ich mich? Wer inspiriert mich? Wer träumt meine Träume? Wer steckt mich an? Wer fragt auch mal Fragen, die kritisch sind? Sagt, sag mal, Hartmut, warum hast du das eigentlich gesagt? Ja, ist mir auch schon aufgefallen, es war auch peinlich. Hat jemand den Mut, in dein Leben zu sprechen? Wer darf dir eigentlich überhaupt was sagen? Ja? Nicht jeder darf in unser Leben quatschen, das ist auch klar. Aber Das lernen wir. Ich bin sehr ermutigt auch über das, was wir so in der Pastorenausbildung erleben. Da junge Leute sind da viel offener und sagen, ja, ich merke das, ich brauche das und so weiter. Nimm das mal unter die Lupe. Selbstfürsorge zu entdecken, ist einfach zu entdecken, was mir gut tut. Was gibt mir Kraft und was raubt mir Kraft? Ja, was sind so die Antreiber in meinem Leben? Und Selbstfürsorge heißt auch, für Ruhezeit zu sorgen. Es geht um Regeneration. Das ist etwas, was man auch lernen muss. Den Ruhetag einzuhalten, den Sabbat. Seht mal, Leute, wir halten die anderen 9 Gebote, aber kein anderes Gebot wird im Alten Testament so oft wiederholt wie das Sabbatgebot. Da hat Gott sich was bei gedacht. Und wir stellen so die Maxime darüber, auf die Dauer hilft nur Power und ausgeruht werden kann sich im Himmel und all diesen Quatsch. Das ist ihr Lehre. Ja? Du musst den Sabbat halten. Und auch einen Feierabend habe ich gemerkt. So wenn ich dann aus einer Sitzung nach Hause komme, 22:30 oder so, und hau mich ins Bett, du, ich träume das alles nochmal 30 Mal durch in der Nacht. Das ist nicht gut. Du brauchst einen Feierabend. Feierabend heißt mal eine Unterbrechung von Arbeitszeit zur Schlafenszeit, wo du die Füße hochlegst, wo du mal den Computer ausstellst. Das ist ja auch ein Elend. Und dann wird noch Netflix geguckt und ich weiß nicht, was alles, wie das alles heute heißt. Ne? Und nur noch Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm und alles flackert irgendwie und morgens bist du geredet und fragst dich, warum. Schalt doch den Scheiß mal aus. Redet mal zusammen, geht mal spazieren, das wird euch gut tun. Kauft euch so Bewegungsstöcke. Wer Ruhezeiten einhält, der kann nicht mehr alles. Er muss sich auf Wesentliches konzentrieren. Und Schlaf, Leute, ich habe immer früher gesagt, Herr, ich brauche nicht so viel Schlaf, ich will das gar nicht, das ist dumm. Warum soll ich schlafen? Ich könnte auch arbeiten in der Zeit und noch mehr schaffen. Und da hat Gott zu mir gesagt, Schlaf ist das Eingeständnis deiner Grenzen. Und dann wusste ich, okay, so habe ich das einzuordnen. Ich brauche auch Urlaub, ich brauche stille Tage. Und was auch heute, auch im säkularen Bereich, die Sabbatical, machen ganz viele Leute, die entdecken auf einmal, das, was Gott an Gesetzen in den Menschen hineingelegt hat und auch in seinem Wort, das ist gar nicht so dumm. Ja? Also genehmige dir auch Ruhezeiten, elektronikfreie Zonen, Bewegung an der frischen Luft. Hab Acht auf dich selbst, das ist Selbstfürsorge. Und der letzte Punkt mache ich jetzt kurz, die Selbststeuerung. Und das ist so der vierte Bereich. Ja? Und der meint, ich werde nicht gelebt, ich werde nicht getriggert von irgendwelchen Dingen, sondern ich bin Entscheider. Ich bin Gestalter meines Lebens. Ich treffe Entscheidungen und dann übernehme ich auch die Verantwortung dafür. Selbststeuerung ist sozusagen das Zentrum der Selbstführung, spielt eine Schlüsselrolle in unserem Leben in der Art und Weise, zum Beispiel wie wir unseren beruflichen Tätigkeiten nachgehen, wie wir Beziehungen gestalten, wozu wir Ja sagen, wie wir kommunizieren. Also in jedem Lebensbereich eigentlich ist die Entscheidung, Selbststeuerung das Zentrum, der Schlüssel. Und da möchte ich nochmal ansprechen, die Selbststeuerung der Emotionen, der inneren Antriebskräfte oder Antreiber, wie man heute auch sagt. Ja, was treibt mich an? Ja? Und dann habe ich ein Beispiel gelesen von einem Schiffskapitän. Da kamen Piraten auf das Schiff. Was machen Piraten, wenn sie auf das Schiff kommen? Die kapern das Schiff und die übernehmen das Steuer. Und dann geht's in eine Richtung, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Und wenn man das überträgt, solche Antreiber gibt es auch in uns oder so eine inneren Piraten. Zum Beispiel einer dieser Piraten heißt Zorn. Wenn ich auf einmal der Ärger, der Frust, die Wut und der Zorn packt, dann hat eine Emotion in uns, die nicht von uns gesteuert wird, ja, die hat wie ein Pirat der Steuer übernommen und bringt uns irgendwo hin, dann bist du richtig ausgerastet. Also beim Autofahren kann man ja auch richtig ausrasten. Ne? Ich habe jetzt von Hamburg gelesen, richtig Messerstecherei in Hamburg-Harburg. Also ging um gar nichts Großes, irgendwie nur Parkplatzlücke oder ich weiß nicht was. Und auf einmal sticht einer den anderen da irgendwie ein Messer in den Leib und wird zum Mörder. Ne? Was ist passiert, wenn der hinterher darüber nachdenkt, das war ja hier nicht, hätte ich gar nicht machen dürfen. Ja, kann er ja ein paar Jahre drüber nachdenken jetzt im Knast. Ne? Und so schlimm muss es ja gar nicht kommen, aber seht mal, zum Beispiel, wenn wir Leute anbrüllen, das ist nie zum Segen. Auch als Führungskraft, Menschen anzuschreien, ja, das kriegen wir schlecht wieder eingefangen. Und dann landet man irgendwo, man sagt Sachen, die man eigentlich gar nicht sagen wollen. Ein anderer Antreiber, ein anderer Priorat ist Angst. Angst ist ein mächtiger Treiber. Ja? Ich aber dachte, und dann füllt sich mein Herz mit Angst und übernimmt dann auch das Steuer. Ja? Da geht es um Hinschauen und nicht ums Wegschauen. Wir Menschen scheitern nicht an unseren Aufgaben, hat jemand gesagt, sondern an uns selbst. Und die Ursachen liegen meistens innen und nicht außen. Die Angst zu versagen, die Angst nicht dazuzugehören. Und dann treibt uns das an. Und wenn wir das nicht durchreflektieren, hab Acht auf dich selbst, dann wird es schwierig. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Finde ich auch gut. Die Frage ist, wie heißt der Pirat, der das Kommando in deiner Gefühlszentrale gelegentlich übernimmt? Selbststeuerung. Sich selbst steuern heißt nicht immer alles im Griff zu haben. Noch ein Zitat. Angst bringt die Vorstellungskraft hinter Schloss und Riegel und verliert dann den Schlüssel. Fand ich auch genial. Ja. Und dann kommst du nicht mehr daran. Auf einmal steuert dich jemand anders. Du hast die Verantwortung für dein Leben. Hab Acht auf dich selbst. Und dann könnte ich den nächsten Satzteil auslegen hier und auf die Lehre beharre in diesen Stücken. Das lasse ich jetzt. Ich habe jetzt genug gesagt. Du hast Verantwortung für dein Leben. Ein paar Anstöße habe ich dazu gegeben. Dazu gehört Selbstverantwortung, Selbstklärung, die Selbstfürsorge und die Selbststeuerung. Und jetzt wisst ihr auch, warum das sich nicht für einen Aufruf eignet, sondern einfach noch für ein Gebet. Und dann bitte ich Jürgen, nach vorne zu kommen. Und für eine Nacharbeit in der nächsten Woche oder vielleicht heute Abend zu Hause oder vielleicht setzt ihr euch als Eheleute zusammen und sprecht nochmal darüber, wenn Zeit dafür ist. So Hygiene machen, innere Hygiene. Es geht darum, Leute, dass wir ankommen. Ich will euch alle wiedersehen. Und ich freue mich auf viele Leute, die ich da wiedersehen werde, weil sie einfach auch auf diese Dinge geachtet haben. Und ich möchte auch einer davon sein. Ich stelle mich ganz mit unter dieses Wort, bin da auch unterwegs, mache auch nicht alles richtig. Aber das ist mir wichtig geworden und ich glaube, das ist für uns alle wichtig. Vater, wir danken dir, dass du so ein guter Vater bist, der uns auch hinweist auf all diese Punkte, die hier ansatzweise angesprochen worden sind. Du möchtest uns in deine Arme schließen. Du möchtest, dass es unserer Seele richtig gut geht. Herr, und ich bete, dass niemand sich hier selbst anklagt jetzt. Ach ja, habe ich schon und ich wollte ja und so weiter. Sondern, dass wir das alle als eine Chance begreifen. Ab heute kann es doch anders werden. Ich fange an, einzelne Punkte einfach umzubauen. Und ich merke, wie Gottes Frieden mein Herz erfüllt. Ich möchte die Gemeinde hier segnen in Oldenburg, die Leitung segnen. Jedes einzelne Mitglied und jeder Gast, der hier reinkommt, Herr, soll etwas von deiner Herrlichkeit, von deiner Wahrheit erfahren. Du möchtest uns in deine Arme schließen. Du möchtest uns deine Liebe schenken, Herr. Du möchtest, dass es uns gut geht. Danke für dieses Wort, für diesen Sonntagnachmittag. Amen. Amen. Ihr spielt noch was, oder?